Erneuerbare Energien, der Podcast der Energieagentur NRW. Die Energiewende schaffen wir nur zusammen, sagt Hans-Joachim Lietzmann, Professor für Politikwissenschaft an der Wuppertaler Uni, und meint damit unter anderem, dass auch Bürgerinnen und Bürger zum Thema Energiewende gefragt und gehört werden sollten. Wie das funktioniert, was es bringt und kostet, das und mehr, fragt Tomke Menger von der Energieagentur NRW. Herzlich willkommen zur 12. Folge des Podcasts der Energieagentur NRW.
Herr Lietzmann, Sie sind Leiter des Instituts für Demokratie- und Partizipationsforschung, kurz IDPF, an der Uni Wuppertal. Was sind die Schwerpunkte des Instituts?
Also das Institut ist ein politikwissenschaftliches Institut und wir sind Sozialwissenschaftler, also Soziologen, Politikwissenschaftler, zum Teil auch Juristen mit dabei. Und unser Schwerpunkt ist, dass wir nicht nur allein Bürgerbeteiligung, sondern Demokratiepolitik in ihrer breitesten Form untersuchen. Das heißt, wir untersuchen auch Wahlverfahren, wir untersuchen auch andere Beteiligungsverfahren, direkt demokratische Referenden, Bürgerentscheide, Volksbegehren, dass wir eben diese Demokratiepolitik entwickeln heraus aus sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, die wir mit der Bevölkerung anstellen. Das heißt, wir versuchen passgenaue Lösungen für die Kommunen, für auch Landespolitiken oder auch Bundespolitik zu finden. Wir verknüpfen also Forschung im sozialwissenschaftlichen Bereich und wir führen dann gleichzeitig auch Verfahren durch. Und wir haben zusätzlich dann auch noch Datenbanken angelegt, zum Beispiel, in denen sämtliche Bürgerbegehren, Volksbegehren in der Bundesrepublik erfasst sind. Das sind Forschungsdatenbanken, die dann auch von anderen Kollegen, Kolleginnen von anderen Universitäten bei uns abgerufen werden für ihre Forschungsvorhaben. Das sind diese drei im Prinzip Schwerpunkte: eigene Forschung, Durchführung von Beteiligungsverfahren, Entwurf von Beteiligungsverfahren, passgenau. Und das dritte dann diese Art von Datenbanken, Bereithalten von Informationen und ja, Realitäten quasi für Demokratieforschung.
Sie sind ja auch Mitglied im virtuellen Institut Transformation Energiewende NRW. Worum geht es da und was ist eigentlich ein virtuelles Institut?
Das Virtuelle an diesem Institut ist natürlich, dass wir digital miteinander vor allen Dingen verknüpft sind, dass wir keine eigenen gemeinsamen Räume haben, sondern wir sitzen in der Bergischen Universität, Kollegen sitzen beim Kulturwissenschaftlichen Institut oder in Dortmund an der Universität. Und das, was uns sozusagen zum Institut macht, ist, dass wir ein gemeinsames Interesse haben, die Energiewende in Nordrhein-Westfalen forschend und auch organisierend zu begleiten, dass wir sozusagen für den nicht technischen Bereich dieses Projektes der Energiewende Nordrhein-Westfalen uns zuständig fühlen und dass wir insbesondere, das ist sozusagen auch unser Part innerhalb des Rahmens des virtuellen Institutes, sozusagen schauen, mit welchen Mentalitäten in Nordrhein-Westfalen wird diese Energiewende als Struktur, als Vorhaben, als politische Planung, wird die begleitet? Von welchen Mentalitäten, auch Motivationen oder Emotionen wird sie eigentlich getragen? Auch von welchen Emotionen wird ihr begegnet möglicherweise? Wo sind Ängste, wo sind Risiken zu sehen von Seiten der Bevölkerung? Das heißt, wir versuchen quasi die Substruktur der Energiepolitik in Nordrhein-Westfalen mit zu untersuchen. Andere Kollegen untersuchen dann auch mehr die technischen Teile innerhalb des virtuellen Instituts und auch die energieökonomischen, also was für betriebswirtschaftliche, was für volkswirtschaftliche Fragen sind damit verbunden. Aber sagen, all das tragen wir zusammen aus ganz unterschiedlichen hochprofessionellen Kontexten und wollen auf die Weise zu einem der Energiewende als einem, wie wir ja wissen, gesamtgesellschaftlichen Projekt beitragen. Die Energiewende wird entweder sozusagen mit allen diesen Aspekten geschehen oder sie wird gar nicht geschehen. Das ist eigentlich die Grundthese, zu der stehen wir auch. Alle die verschiedenen Institutionen gehen davon aus, dass wir uns gegenseitig brauchen, wenn die Energiewende in Nordrhein-Westfalen erfolgreich zum Zug kommen soll.
Was sind Ihre Erfahrungen? Wie denken die Menschen in Nordrhein-Westfalen über die Umsetzung der Energiewende?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, vor allen Dingen, weil wir ja gleichzeitig sagen würden, es gibt nicht die Menschen in Nordrhein-Westfalen. Wir haben sehr stark verdichtete Wohnstrukturen. Ja? Nordrhein-Westfalen, also die Rheinschiene und das Ruhrgebiet gemeinsam sind der größte, verdichtetste Lebensraum in ganz Europa. Und gleichzeitig haben wir sehr strukturarme und wenig bevölkerte Landesteile in Ostwestfalen-Lippe oder im Sauerland. Und eines unserer Themen ist zum Beispiel, die Unterschiedlichkeit herauszufinden, wie die Energiewende in diesen sehr differenten regionalen Strukturen eigentlich wirkt und wie sie von den Menschen, die in diesen Strukturen leben, wahrgenommen wird. Um ein Beispiel zu nennen, die Bewohnerinnen und Bewohner innerhalb der Städte sind in erster Linie Energieverbraucher, sie konsumieren Energie, während auf dem Land sehr viele sich auch als Energieproduzenten mit Windkraftanlagen, mit Solaranlagen und Ähnlichem verstehen und in den Städten sehr stark Verkehr eine Rolle spielt als Energieverbraucher und als Energiestruktur, aber häufig als ÖPNV, während auf dem Land ÖPNV eher nicht das tragende Thema ist, sondern da ist Verkehr, vor allen Dingen Individualverkehr, eine ganz andere Erwartungshaltung gegenüber dem, was mit Energiewende einhergeht. Die Lebensstrukturen sind einfach sehr unterschiedlich und allein schon das sozusagen überhaupt in den Blick zu nehmen, das ist eine der wesentlichen Fragen, die wir klären wollen.
Zu dem Thema Stadt-Land, es ist ja auch so, dass gerade viele Kritiker der Windenergie sagen, dass die Energiewende so ein Stück zu Lasten der Landbevölkerung geht, weil dort werden die großen Windenergieanlagen gebaut, jetzt bald auch vielleicht große Freiflächen-PV-Anlagen. Inwiefern können Sie das nachvollziehen, diese Bedenken?
Oh, das können wir schon natürlich sehr gut nachvollziehen, weil die Wahrnehmung ist natürlich, dass es das Landschaftsbild völlig verändert. Und das Landschaftsbild gehört ja auch dazu, wie sich Menschen in ihrem Lebensraum verorten, was sie kennen und was sie gewohnt sind zu sehen und wie sie sich selbst innerhalb der Welt, in der sie leben, verstehen. Und jede Veränderung, und das sind die Windenergieanlagen und auch Solaranlagen, also sind enorme Veränderungen, was die Wahrnehmung von Natur, die Wahrnehmung von meiner Umwelt angeht. Und damit muss einhergehen, sozusagen auch eine Veränderung der Weltwahrnehmung, wenn das akzeptiert werden soll oder wenn es akzeptiert werden kann. Wenn das nicht akzeptiert werden kann, wenn das inakzeptabel erscheint, wenn das wie Raubbau erscheint oder wie Verschandelung, dann wird es einen dauerhaften, anhaltenden Widerstand gegen diese Entwicklung geben und dann wird diese Entwicklung nicht zustande kommen. Das andere ist natürlich, dass wir, und das ist mir wichtig zu sagen, wir haben auch viele ländliche Regionen, die sich durchaus als die neue Energieregion begreifen, wenn sie dort Windanlagen stehen haben. Es ist durchaus denkbar, dass ein wenig abgehängter regionaler Bezirk oder eine Region sich durchaus sozusagen ein neues Selbstverständnis schöpft aus der Tatsache heraus, dass sie wissen, dass wenn es bei ihnen diese zum Beispiel Windenergieanlagen nicht gäbe, dass dann auch der ganze Fortschritt dieser Gesellschaft nicht zustande käme. Auch die Braunkohleabbaureviere in Nordrhein-Westfalen haben ja sozusagen einen ganzen Stolz daraus gezogen, dass sich bei ihnen seinerzeit die Landschaft vollständig verändert hat. Und das Ruhrgebiet auf seine Weise genauso. Und wir haben in sehr vielen Teilen der Welt haben wir genau sozusagen ein hohes Einverständnis damit, dass sich das Landschaftsbild verändert, wenn gleichzeitig quasi damit auch ein neues gesellschaftliches Weltbild, eine Wahrnehmung der eigenen Lebensweise oder eine Rolle innerhalb der Gesellschaft einhergeht. Das ist auch ein ganz wichtiges Element oder kann ein sehr wichtiges Ergebnis sein dessen, wie wir, wenn wir mit Bürgerinnen und Bürgern arbeiten, mit Bürgerbeteiligungsverfahren, wenn wir mit ihnen sprechen, ihnen eine Stimme geben und sie miteinander in Kontakt bringen, dass wir das dabei erarbeiten können.
Sie haben ja auch ein Forschungsprojekt eben genau zu diesem Thema durchgeführt, EnerUrb, der sich eben mit auch der Energiewende sowohl im urbanen Raum als auch auf dem Land beschäftigt hat. Was für Faktoren konnten Sie denn da herausfinden? Wie können solche ja positiven Wahrnehmungen der Veränderungen unterstützt werden?
Ja, zum Beispiel eben gerade durch das, was ich geschildert habe, dass deutlich werden kann, dass die Energiegewinnung auf dem Land eine ganz wesentliche gesellschaftliche, auch gemeinwohlorientierte Aufgabe ist. Eine gemeinwohlorientierte Aufgabe, die von den Städten in diesem Umfang überhaupt nicht zu leisten ist. Das heißt, da kann wirklich ein großartiges Selbstverständnis auch sozusagen mit verbunden sein, bei den Menschen, die mit den Windkraftanlagen zusammenleben. Und natürlich verändert das auch ihre ganze Lebenswelt. Natürlich hat das auch Einschränkungen möglicherweise im Komfort zur Folge. Natürlich machen Windkraftanlagen auch Geräusche, sie werfen Schatten, wir wissen das alles. Aber wenn dieser Schattenwurf quasi gleichzeitig ein Anzeichen dafür ist, welche wichtige Rolle diese Region hat, dann kann sein, dass dieser Schattenwurf quasi sogar zu einem Ausweis des Eigenbildes wird. Und eine ganz wichtige Funktion übernimmt. Während in den Städten vielleicht eine Stärke sozusagen oder ein neues gestärktes Selbstbild aus der Energieeinsparung in der Rolle als Hauptkonsument von Energie, das sind die Städte und Industrien, die können sozusagen ein neues Selbstbild entwickeln oder es wäre gut, wenn sie ein neues Selbstbild daraus entwickeln, dass sie sagen, ja, okay, da auf dem Land, da wird eine Menge Energie produziert, die brauchen wir dringend. Und unser Beitrag zum Gemeinwohl besteht darin, dass wir sparsam und dass wir nachhaltig damit umgehen. Das heißt, wir sorgen dafür, dass wir im Verkehr nachhaltig und energiesparend unterwegs sind, dass wir beim Wohnen, bei der Dämmung der Häuser und bei dem, wie wir leben, nachhaltig und energiesparend da sind und daraus ein positives Rollenbild entwickeln. Und so werden auf ganz unterschiedliche Weise die auch sehr unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen auf dem Land und in der Stadt jeweils zu einem Träger von Energiewende, wenn es uns gelingt, ihre jeweiligen spezifischen Lebensformen, ihre jeweils spezifischen Lebenswelten mit mit einem positiven, mit einem aktiven Verständnis von Energiewende zusammenzuführen.
Welche Akteure könnten so ein Selbstbild denn anstoßen? Also man kann natürlich warten, dass sich die Gesellschaft selbst dahin entwickelt, aber oft muss es ja zum Beispiel die Kommune geben, die etwas in Gang setzt, um sich darüber gewahr zu werden, dass dort auch Chancen in der Energiewende stecken.
Ja, natürlich. Also wir brauchen dann auch in der Kommune oder auch auf dem Land, brauchen wir diese sogenannten Changemaker, ist ja auch nur sozusagen ein merkwürdiges Wort. Also einfach welche Menschen, die oder auch Institutionen, die vorangehen, die beispielhaft sind und die auch das, was sie da beispielhaft tun, eben auch sozusagen mit einer neuen Interpretation versehen. Sagen wir, tun es deswegen, weil wir gesehen haben, dass wir eine Energiewende brauchen, dass diese Welt darauf angewiesen ist, dass wir neue Wege gehen. Und insofern ist das, was sich dann da verändert und was da vorgezeigt wird, beispielhaft für fortschrittlich in dem ganz klassischen Sinne, ja, dass dort Fortschritt sich darin zeigt, nachhaltig, klimaschonend, energieschonend seinen Lebenswandel zu organisieren. Und das können in der Stadt die Verkehrsbetriebe sein, es können aber auch Fraktionen innerhalb des Stadtbeirates sein, es kann können die Religionsgemeinschaften sein, die sagen, eigene Initiativen entwickeln. Und es können auch ganz einfach Nachbarschaftsorganisationen, Stadtteilorganisationen, Bezirksvertretungen sein, die energieschonende Projekte anstoßen, gemeinsame Planungen, Nachbarschaftshilfe, Nachbarschaftsinitiativen bilden und vorbildhaft werden für dieses neue, fortschrittliche Leitbild einer energiesparenden, nachhaltig eingestellten Gesellschaft. Und ich denke, das ist besonders in so einem dichten Ballungsraum und wie Nordrhein-Westfalen ist das ein wichtiger Schritt, diese Zusammenhänge quasi aus sich heraus zu entwickeln.
Also es braucht Vorbilder, ganz klar, um eben ja auch einen Wandel voranzubringen. Auf der anderen Seite, Sie hatten es angesprochen und das wird ja auch immer wieder deutlich, ohne die Menschen dann auch in der breiten Masse einzubeziehen in solche Wandelprozesse, wird es auch schwierig. Ein Schwerpunkt, so wie ich es verstanden habe, Ihrer Arbeit, ist es auch, sogenannte Bürgergutachten durchzuführen. Was sind denn Bürgergutachten?
Man führt eine ganze Reihe von Bürgerbeteiligungsverfahren durch. Die haben ganz unterschiedliche Namen. Manchmal heißen sie Planungszelle, manchmal heißen sie Bürgerrat oder Citizen Jury oder Bürgerforum. Und da sitzen über mehrere Tage häufig und im besten Falle über mehrere Tage Menschen zusammen und beraten eine bestimmte Innovationsstruktur. Sozusagen, was kann ein Innovationstreiber sein? Wie kann Nachbarschaftsarbeit aussehen? Gibt es neue Verkehrsstrukturen für eine Kommune? Und am Ende dieser 4 Tage wird ein sogenanntes Bürgergutachten dann ausformuliert. Das heißt, es ist quasi ein Memorandum oder ein Vorschlag, ein Konzept, was von den beteiligten Bürgerinnen und Bürgern quasi für eine sinnvolle und wichtige Innovation gehalten wird und wie sie eine Lösung für einen bestimmten Bereich sehen. Das sind Verfahren, die sind vor langer, langer Zeit, schon in den 1970er Jahren einmal in sogar Wuppertal an der Bergischen Uni mal entworfen worden und entwickelt worden, haben sich seitdem natürlich fortentwickelt und sind von uns sozusagen auf dem immer neuesten Stand und angepasst worden an gesellschaftliche Realitäten und Notwendigkeiten. Aber diese Verfahren sind sehr ausgearbeitet, sehr gesättigt, sehr erfahren und haben sich in einem hohen Maße bewährt, die Menschen miteinander sehr gemeinwohlorientiert in eine Diskussion zu bringen. Es gibt sozusagen 2 sehr wichtige Bestandteile dieser Verfahren. Das eine ist, dass die Menschen für diese Verfahren per Zufallsverfahren ausgewählt werden. Es gibt nicht einfach nur einen Aufruf, sagt, es kann jetzt teilnehmen, kann kommen, wir machen so ein Verfahren, es kann kommen, wer möchte, sondern nein, wir laden über das Einwohnermeldeamt mit einem Zufallsauswahl, mit einem Zufallsgenerator Menschen einer Kommune oder einer Region ein zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel Innovation des ÖPNV oder Bau von Windanlagen oder neue Agrarstruktur, laden sie ein, zu diesem Thema zu diskutieren. Das Ergebnis ist, dass dort eine sehr repräsentative Gruppe zusammensitzt. Losverfahren schafft immer Repräsentativität. Wir sorgen auch dafür, dass auch diejenigen, die ein bisschen Skepsis oder sagen, wir haben keine Zeit oder wir haben Kinder oder wir haben Schwierigkeiten, dahin zu kommen, wir machen dann Kinderbetreuung, wir schaffen Fahrdienste, wir sorgen dafür, dass sie von ihrer Arbeit freigestellt werden, machen dann Berufsfortbildung, das ist Urlaub, das ist dann politische Bildung. Das heißt, wir rollen den Bürgerinnen und Bürgern den roten Teppich aus, dass sie uns dann wirklich teilnehmen können und haben eine sehr repräsentative, gemeinwohlorientierte Gruppe beieinander, die dort diskutiert. Der 2. wichtige Punkt, der dazukommt, ist, dass in diesem Verfahren nicht einfach nur sozusagen ein Stammtisch dieser zufallsausgewählten Bürgerinnen und Bürger sitzt, sondern wir sorgen dafür, dass dort sehr erfahrene Experten zu Verkehrsfragen, Energiefragen, Agrarfragen eingeladen werden, die vortragen, was es an Möglichkeiten gibt. was für Konzepte bereit liegen. Und die geben diesen Input und diskutieren aber in dieser Gruppe nicht mit, gehen dann auch wieder aus dem Verfahren raus, quasi so wie ein Expertenrat im Landtag oder im Stadtrat auch, wie ein Ausschuss. Und dann wird eben mit sehr viel Expertise, mit sehr viel Klugheit, auch mit sehr viel Sachverstand und Fachwissen in diesem Gremium weiter diskutiert. Das heißt, es ist kein Blindflug, nur von ihren Emotionen und ihrem Zeitungswissen getriebenen Menschen, sondern sie sind, wir nennen das sozusagen gut neudeutsch, das Empowerment. Das heißt, die werden sozusagen in den Stand gesetzt. Sie werden fähig gemacht, auch diese Fachfragen zumindest sozusagen als begabte Laien mit zu beurteilen. Und sie haben natürlich ihren ganzen Alltagsverstand mit in der Tasche. Ja, sie haben ihr ganzes Expertenwissen als normale Bürger mit dabei. Und da haben sie auch einen sehr großen Vorteil gegenüber den reinen Ingenieuren, Fachexperten, die häufig auch sozusagen zwar ein enormes Fachwissen haben und eine enorme Expertise darüber, was möglich ist, aber sie haben häufig kein Verständnis dafür, was davon auch sagen für die Menschen verstehbar und deswegen mitgestaltbar und damit sozial auch durchsetzbar ist. Und deswegen haben wir manchmal fantastische technische Lösungen, die aber einfach ein Rohrkrepierer sind, weil die Menschen gar nicht mitkommen. Und wenn wir das zusammenbringen, die Expertise, die technische, die Klugheit, die Fachklugheit und die Alltagsklugheit der Menschen, dann kommt das raus, was wir in der Sozialwissenschaften eine sozial robuste Planung nennen. Nicht einfach nur eine technische Planung, die fantastisch ist, die perfekt ist, sondern sie ist dann auch sozial robust. Das heißt, sie ist abgeglichen mit dem, was Menschen verstehen können, worauf sie sich einlassen können, was sie mittragen können. Und letztlich sind es ja die Menschen, die diese Modelle leben müssen. Und weil nur sozusagen das die gesellschaftliche Realität schafft aus den technischen Planungen auch eine gesellschaftliche Innovation.
Für welche Themen eignen sich denn solche Verfahren? Gibt es da vielleicht auch Themen, die man in so einem Format nicht diskutieren kann?
Also erstmal lässt sich sagen, dass natürlich je konkreter ein Thema ist, desto eher lässt sich das eingrenzen, auch dann die Expertise eingrenzen. Und je konkreter ein Thema ist, desto geeigneter ist es auch für solche Verfahren, weil es sich halt, kompakter verstehen lässt und dann auch sozusagen in seinen unmittelbaren Anknüpfungen an den Lebensalltag der Menschen diskutieren lässt. Insofern ist es immer leichter, je konkreter ein bestimmter Aspekt ist. Die Verfahren sind sehr geeignet dann, vor allen Dingen, wenn harte Lobbygruppen sich miteinander in den Haaren liegen. Wenn sozusagen eine sehr interessierte Bürgerinitiative meinetwegen, die hat konkrete Interessen, ihren Vorgarten zu schützen. Das muss man verstehen. Aber es gibt vielleicht auch eine sehr genau entgegengesetzte, ein Investor, der in dem Bereich investieren will, kann man auch verstehen. So, und jetzt brauchen wir aber sozusagen ein Gremium oder einen Akteur, jemanden, der das Ganze miteinander in ein Maß setzt, das für die Gemeinschaft gilt, das ein bisschen abgleicht. Da ist das eine individuelle Interesse, da ist das andere sehr individualisierbare Interesse. Und was möchte denn jetzt eigentlich die Bürgerschaft? Was möchte denn sozusagen die Kommune? Was möchte denn die Region eigentlich haben? Was kann sie denn sozusagen aushalten? Was für Kompensationen kann man denen denn auch anbieten, die dann einen Nachteil haben, meinetwegen den Vorgartenbesitzern, ja, natürlich sind sie belastet, aber vielleicht kann man ihnen auch diese Belastung ein bisschen erleichtern. Und natürlich will der Investor auch sein Projekt durchziehen, aber vielleicht kann man ihm sagen, okay, es gibt aber ein paar Schwierigkeiten, aber wenn du 1, 2, 3 Abstriche machst, geht es vielleicht leichter und dann findest du Verständnis. Also diesen Ausgleich von Interessen, den können diese Verfahren sehr gut herstellen. Ansonsten kann man sagen, thematisch ist das fast nicht eingegrenzt. Das können alle möglichen Dinge sein. Da kann man eine Stadtplanung machen, das haben wir gemacht. Wir haben den Viktualienmarkt in München neu geplant. Wir haben auch einen ganzen Stadtteil neu geplant. Wir haben Schwimmbäder in Bonn geplant. Aber wir machen zum Beispiel gegenwärtig ein Verfahren für die evangelische Kirche in Düsseldorf. Wie viel Spiritualität wollen eigentlich Menschen in einer Großstadt haben? Das ist also ein ganz anderes Thema. Und wir machen sehr viele, und deswegen reden wir hier miteinander, wir machen sehr viele Verfahren eben im Bereich der Energiewende, weil das ja auch ein Thema ist, wo sich, wie soll ich sagen, ein sehr allgemeines Thema, nämlich Bestand unserer Welt und Klima- und Umweltfragen, sehr konkret sozusagen mit dem, wie wir leben, wie mit konkreten Lebensformen in Verbindung stehen. Und wo man dieses Allgemeine und das Konkrete miteinander in Kontext setzen kann und muss, um zu sozial tragbaren, für die Menschen auch lebbaren Lösungen zu kommen. Und darum geht es.
Das klingt ja aber schon nach relativ viel Aufwand. Also am Anfang sucht man die Teilnehmer eben zufällig aus übers Einwohnermelderegister, dann lädt man Experten ein, die Bürger und Bürgerinnen sollen sich eben auch mehrere Tage Zeit nehmen, man muss es ihnen irgendwie ermöglichen. Inwiefern ist das denn dann für kleinere Kommunen, die ja nicht so finanzstark sind, die auch nicht so viele personelle Kapazitäten haben, inwiefern ist das für die möglich, so ein Format umzusetzen?
Natürlich braucht es eine gewisse Bereitschaft vor allen Dingen, eine innere Bereitschaft, es zu tun. Personelle Ressourcen brauchen auch die kleinen Kommunen dafür nicht, sondern das ist ja sozusagen personell überschaubar, was da an Professionellen jetzt eingesetzt werden muss. Das sind in der Regel ja Moderatoren aus unserem Institut oder welche, die wir sozusagen dazu holen und brauchen einen Raum. Wir brauchen für die 4 Tage ein bisschen Verpflegung für die Menschen. Die kriegen auch in der Regel ein gewisses Anerkennungshonorar. Und ansonsten kommen da insgesamt Kosten zusammen, die in einem Planungsprozess eigentlich gar keine wirkliche Rolle spielen. In einem Planungsprozess sind die Aufwendungen für so ein Verfahren ja in dem berühmt-berüchtigten Peanuts. Also da finden sich eigentlich immer Wege, die Summe aufzubringen, die so etwas kostet. Diese Summe ist nicht besonders hoch, die liegt irgendwo zwischen, je nachdem, wie groß man dieses Verfahren macht, liegt die irgendwo zwischen 40.000 und 70.000 Euro. Das ist aber angesichts dessen, was man ja bewirken möchte, eine Restrukturierung der Lebensform, ist das sozusagen ein Preis, den kostet jeder Stadtrat, jede Ausschusssitzung, jeder Kongress, den eine Stadt vielleicht veranstaltet, so etwas hat die gleichen Kosten. Insofern, das ist sozusagen der Preis, den Demokratie hat. Ja? Also Demokratie gibt's auch nicht immer nur zum Nulltarif. Und Wahlen kosten Geld und Stadträte, Gemeinderäte kosten Geld, Bezirksvertretungen kosten Geld und Bürgerbeteiligung und Bürgerdemokratie hat eben auch einen gewissen Aufwand, der ist aber absolut überschaubar.
Es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit, Umfragen durchzuführen. Also das machen durchaus auch Kommunen, aber vor allem auch deutschlandweit. Besonders bekannt ist da zum Beispiel das Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung, das ISS Potsdam, die jährlich so eine Umfrage machen, eben zum Stand der Energiewende in Deutschland, wie die Menschen das sehen, wie die Umsetzung bewerten. Das machen Sie eigentlich meist eben mittels klassischer Umfragen. Sie haben in der Vergangenheit aber auch das durch eben solche Bürgerdialoge ersetzt, wo die Menschen dann vor Ort die Themen diskutieren konnten. Da haben Sie bzw. das Institut eben dabei unterstützt, diese Bürgerdialoge durchzuführen. Was haben denn diese Bürgerdialoge für einen Vorteil gegenüber so klassischen Umfragen?
Naja, klassische Umfragen, bei denen jemand bei Ihnen zu Hause anruft und fragt, was Sie zu einer Meinung zu einem bestimmten Thema haben, da haben Sie genau diesen Fall, dass Sie ohne jede Expertise, ja. Sie sind gerade zwischen Kaffee trinken und aus dem Haus gehen, geben Sie irgendwie einen scheinbar sachverständigen Kommentar zu irgendetwas ab, mit dem Sie nicht gerechnet haben. Die Verfahren, wenn wir Bürgerdialoge durchführen, haben wir tatsächlich so, dass erstmal Expertise eingegeben wird. Sie werden kundig gemacht. Worum geht es eigentlich bei einer bestimmten Frage? Was ist mit Energiewende, mit Nachhaltigkeit eigentlich verbunden? Das zweite ist, dass sie miteinander in einen Austausch kommen. Die Verfahren, die wir machen, sind in großen Gruppen und alle 2 Stunden werden Kleingruppen gebildet. Und dann werden unter 4 oder 5 Menschen miteinander diskutiert. Und das heißt, alles, was sie dann da sagen, nicht nur zu Hause am Telefon, sondern unter 5 Menschen, dafür müssen sie auch, stehen sie ein. Das müssen sie sozusagen anderen Menschen auch ins Gesicht sagen können. Das ist sozusagen das Gegenteil von Facebook. Das ist das Gegenteil von der Internetblase, wo sie einfach sozusagen in ihren Computer, in ihr Smartphone irgendeine Nachricht reingeben, drücken auf abgeschickt und sind quasi die Verantwortung los. Nein, wenn sie in solchen Bürgerdialogen argumentieren und eine bestimmte Meinung äußern, müssen Sie damit rechnen, dass Ihr Gegenüber sagt, hör mal, glaubst du das eigentlich wirklich, was du da sagst? Gibt's da nicht vielleicht noch was drüber zu diskutieren? Stimmt das denn so? Das heißt, Sie haben einen ganz anderen Nachdenklichkeitsprozess in diesen Verfahren. Und das ist auch tatsächlich erlebbar. Ja? Das nimmt die Kanten raus. Es rundet ab die Meinungen und die werden sozusagen untereinander verständiger. Sie verständigen sich miteinander über eine Lösung und poltern nicht einfach irgendwie mit ihrer Meinung, mit ihr, die sie gerade irgendwie so aus dem Stegreif bilden, heraus. Insofern ist es ein Unterschied ums Ganze. Es ist wirklich ein riesiger Unterschied. Ob sie alleine, sagen wir in der standardmäßigen Befragung, ob jetzt per Telefon oder per Fragebogen, ist nur ein relativer Unterschied, eine Erhebung machen oder ob sie da auch noch sozusagen einen Bürgerdialog mit dazu schalten. Und deswegen hat das Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung uns damals dazu gerufen und wir haben das eben dann miteinander verkoppelt. Und es war ein sehr, sehr interessanter Prozess, dieses Nachhaltigkeitsbefragung oder diese Nachhaltigkeitsdebatte abzubilden, die wir dann damals da gesehen und erlebt haben.
Was haben die Bürgerdialoge damals ergeben?
Naja, das, was uns am wichtigsten erschien und auch den Kollegen aus Potsdam, ist, dass die kombinierten Ergebnisse ergeben haben, dass wir eine ganz breite und jedes Jahr seit 3-4 Jahren jährlich zunehmende Befürwortung der Energiewende haben. Ja, auf einem sehr hohen Niveau. Über 80% der Bürger sind für die Energiewende und es werden von Jahr zu Jahr mehr und es wird entschiedener. Und dass wir aber gleichzeitig Jahr für Jahr und zwar im gleichen Zeitraum parallel eine abnehmende Bereitschaft haben, Energiewende da umzusetzen, wo es mich selber angeht. Ja, das heißt, wir haben eine ansteigende Bereitschaft für Energiewende zu sein und wir haben einen ansteigenden Widerwillen dagegen, das konkret umzusetzen. Und da sehen Sie genau sozusagen, warum wir in unserem Institut arbeiten. Wir arbeiten daran, sozusagen mit den Menschen konkret in ihrem Lebensbereich auszuhandeln, wie Energiewende aussehen kann. Die Menschen sind nicht einverstanden damit oder immer weniger einverstanden damit, dass ihnen fertige Lösungen vorgesetzt werden, ohne dass sie befragt werden, ohne dass sie mitgestalten können. Und wenn dieser Prozess sozusagen nicht gebrochen wird, wenn das nicht verhindert wird, dann wird es mit der Energiewende nichts werden. Oder es wird sozusagen eine hohe gesellschaftliche Unzufriedenheit geben mit dem, was Politik da veranstaltet oder institutionalisiert. Und in dem Moment, wo wir solche Bürgerbeteiligung, Bürgerdialoge mit einflechten in diesen Prozess, verändert sich das. Weil dann, sagen, es ein selbstgestalteter Weg ist, mit all dem, was die Menschen sagen, ja, das können wir aushalten, ja, darauf können wir uns einlassen. Und gerade wenn sie auch Ergebnisse sehen der letzten Wahlen, wo in allen Regionen gegenüber allen Parteien gesagt wird in den Umfragen, dass die Bürger das Gefühl haben, die Politiker sind in ihrer fachlichen Kompetenz nicht mehr so gut, wie sie das mal früher erwartet haben. Dann sehen sie sozusagen, dass da ein Vertrauensverlust gegenüber von oben eingeleiteten Lösungen geschieht und dass es sehr wichtig ist, den Menschen selber in diesen Prozessen eine Stimme zu geben, dass sie auch das Gefühl haben können, Mitgestalter ihrer eigenen Lebensform zu sein. Wer mitgestalten kann, übernimmt auch für die Dinge, die vielleicht nicht so toll laufen, eine Mitverantwortung. Wenn so etwas aber nur von anderen mir vorgeschrieben wird, dann ist es ganz schnell so, dass ich den anderen auch dann die Schuld gebe, wenn irgendwas ärgerlich erscheint oder nicht so läuft, wie sich das alle vielleicht vorgestellt haben. Die Corona-Pandemie ist vielleicht ein gutes Zeichen dafür, wie so ein Widerwille wächst, wenn Unübersichtlichkeiten da sind, an deren Bewältigung die Bürger nicht selber beteiligt werden können, sondern wo sozusagen immer wieder neue, von extern aufgenötigte Lösungen vorgegeben werden. Das geht eine Zeit lang gut und dann aber sukzessive dreht sich das sozusagen in eine Widerständigkeit und in eine Unzufriedenheit in der Gesellschaft, die das den Zusammenhalt einfach gefährdet, in dem wir gerne leben wollen und ich glaube, alle leben wollen.
Das heißt, bei Klimaschutz und Energiewende haben Sie schon den Eindruck gewonnen, dass die Menschen genau das Gefühl haben, dass es eher von oben kommt und sie selbst nicht mitgestalten können, wie die Energiewende umgesetzt wird.
Das ist zumindest das sehr deutliche Ergebnis dieser Umfragen, die das Potsdamer Institut und mit unserer Unterstützung dann auch gemacht haben. Ja, das ist sehr deutlich, dass die Menschen die für Energiewende befürworten und dass sie dagegen sind, dass sie so gemacht wird, wie sie von den Institutionen durchgesetzt wird. Und zwar beides sozusagen eben dynamisch steigend. Ja, die Befürwortung und der Widerstand. Und das ist eigentlich ein völlig groteskes und auch hochbrisantes oder explosives Gemisch. Ja.
Gleichzeitig auf wissenschaftlicher Ebene wird deutlich, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dann muss die Energiewende eher noch beschleunigt werden. Jetzt vor dem Hintergrund auch, was Sie gerade gesagt haben zum Thema Bürgerbeteiligung, Mitgestaltung. Was bedeutet das für NRW? Was muss hier geschehen im Energieland Nordrhein-Westfalen?
Also ich denke, dass nach all dem, was wir diskutiert haben, ist es wichtig, tatsächlich die Menschen auf dem Weg in eine nachhaltige Organisation dieses Energielandes mitzunehmen, ihnen mit diesem etwas pathetischen Wort vielleicht eine Stimme zu geben. Und zwar eine Stimme zu geben, die sie dann auch selber hören, also wo sie sich selber zuhören können und nicht nur, wo sie ihren Protest ausdrücken können oder sie nicht nur in die Oppositionsrolle verweisen oder sagen, ihr könnt ja nächstes Mal jemand anders wählen oder ihr könnt ja den Hambacher Forst besetzen oder was auch immer. Ihr könnt ja einfach mal dagegen sein. Ihr dürft euch ja artikulieren. Wir haben nichts dagegen. Nein, das ist nicht der Weg, sondern der Weg ist Mitgestaltung, Mitverantwortung übernehmen für das, was passieren soll. Und dann wird das auch ein gemeinsamer Prozess. Und dieser Prozess ist halt vielschichtig. Den können wir nicht alleine energietechnisch lösen, sondern da müssen Bildungsprozesse, da müssen Aufklärungsprozesse, da muss Bereitschaft geschaffen werden, da muss Aufklärung geschehen. Das bedeutet vielleicht auch zum Beispiel im Rheinischen Revier nicht alleine nur innovative Industrien ansiedeln, sondern das heißt auch, dass dann die entsprechenden Infrastrukturen für die Arbeitsbevölkerung, die da arbeiten soll, zu schaffen. Das heißt vielleicht auch, neben diesen neuen Industrien oder neben diesen neuen Anlagen eine Agrarwende im Rheinischen Revier zu gestalten, dass sozusagen nicht da, wie soll ich, hochinnovative Industrie ist und gleichzeitig eine massenproduktive Agrarwirtschaft, dass das sozusagen in zwei Welten auseinanderfällt, sondern wir müssen schauen, dass das ein gemeinsames, nachhaltiges Ganzes bleibt. Und dass es das bleibt, das kann man wahrscheinlich nur sehr schwer in Ministerien alleine planen, sondern dafür muss man sich den Menschen zuwenden und die Menschen sozusagen auch ins Gespräch holen. Und unsere Erfahrung ist, dass man in diesen Gesprächen sehr gut kluge technische und politische Lösungen diskutieren und vermitteln kann, auch Verständnis findet. Und unsere Erfahrung ist auch, dass diejenigen, die diese Lösungen kennen, sehr viel aus diesen Dialogen auch lernen, was Möglichkeiten ihrer Umsetzung, Anpassung an Bereitschaft oder Nichtbereitschaft von Menschen bedeutet, dass sie lernen, sozusagen, nicht nur kennen, wen haben die gewählt, sondern sie haben auch mitgekriegt, warum haben sie in einer bestimmten Weise sich politisch Ausdruck verschafft. Ja, was ist an Motivationen untergründig unterwegs, wenn die eine oder die andere Partei oder die eine oder die andere Demonstration wichtig wird. Und diesen Prozess, dieses Miteinander zu gestalten, das ist, glaube ich, das Wesentliche. Wir haben ein dramatisches Beispiel dafür, wo das nicht passiert ist. Und die Folgen sehen wir heute. Das ist der Prozess der Treuhand in Ostdeutschland. Das war ein Prozess, der war aus der Not geboren. Es hat ganz andere Rahmenbedingungen jetzt, meinetwegen, als im Rheinischen Revier. War aus der Not geboren. Es war ein rein administrativer Verwertungsprozess von Wirtschaft und Industrie. Und es ist kaum drauf geschaut worden, passt das eigentlich in die Landschaft? Kommen die Menschen damit? Verstehen sie das? Können die sich darauf einstellen? Und die Folgen sehen wir unter anderem auch in den unterschiedlichen Wahlergebnissen in West- und Ostdeutschland. Wir sehen es in den Oppositionen, die entstanden sind. Wir sehen es in zum Teil dramatischen Zuständen in den ländlichen Regionen in Ostdeutschland. Das ist nicht die Art von Zusammenhalt, glaube ich, die wir in Nordrhein-Westfalen haben wollen. Um das zu verhindern, muss man Wandlungsprozesse als gesamtgesellschaftlichen, als sozialen Prozess initiieren und durchführen. Sonst zahlt man einen hohen Preis.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Man sieht, wir haben noch viele Herausforderungen auf ganz verschiedenen Ebenen vor uns. Und es gibt aber auch Ansätze, wie man eben dabei die Menschen auch mitnehmen kann und dass es eine Chance gibt, dass es eine Aufgabe wird, eben eine Gemeinschaftsaufgabe. Vielen Dank, Herr Lietzmann, für das Gespräch. Ich denke, wir haben heute viel gelernt.
Ja, gerne. Ich danke auch sehr. Wieder schon.
Das war Erneuerbare Energien, der Podcast der Energieagentur NRW. Sie finden diese und weitere Folgen auf www.energieagentur.nrw und überall, wo es Podcasts gibt.